Überhaupt, danke, dass du zu uns reden wirst. Danke, dass dein Wort kräftig ist, dass lebendig ist. Wir brauchen dich, brauchen, dass du zu uns redest, brauchen, dass du uns zurechtweist, uns korrigierst und tröstest, Herr. Wir können noch keinen Schritt mehr ohne dich gehen. Wir wollen noch brauchbar sein für dich, Herr. Und so rede jetzt und zu uns und öffne uns bitte dein Wort, lieber Herr. Amen.
Amen.
Gut. Wir lesen. Simon, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir sind heute angelangt im 15. Kapitel des Römerbriefes. Nochmal eine kurze Wiederholung. Der Römerbrief besteht also aus zwei Hauptteilen. Einmal die ersten 11 Kapitel, Schwerpunkt Lehre. Und jetzt sind wir bei den praktischen Konsequenzen aus den ersten Kapiteln, wo wir gelernt haben. In den ersten Kapiteln ging es darum, warum und wie ein Mensch gerettet wird. Und die Kapitel 5 bis 8 handeln von unserer sündigen Natur, von unserer boshaften Natur und wie wir von dieser Sünde und wie Gott dieses Problem unserer sündigen Natur gelöst hat. Wir sind ja nicht zuerst Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind, weil wir eben böse und verdorben sind. Kapitel 9 bis 11 beschäftigen sich hauptsächlich mit Israel und ab Kapitel 12 lernen wir etwas, wie lebt ein Geretteter. Und was wir hier behandeln, sind die Konsequenzen aus den Kapiteln 1 bis 11. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstanden haben, weil ansonsten bleibt Glaubensleben nur eine tote Religion. Du musst, du sollst. Und gerade in den ersten Kapiteln werden die Grundlagen gebaut, dass nämlich alles nur durch Glauben geschehen kann. Genau. Der Schlüsselvers ist Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Wir leben ein Leben des Glaubens. Wir leben anhand dessen, den wir nicht sehen und der uns dennoch leitet. Glaube ist, Jesus hat alles für mich. Hingabe ist, ich habe alles für Jesus, nichts für mich. Hier ist heute die dritte Predigt schon zu dem Thema einander anzunehmen. Und es ist sehr spannend, dass der Apostel so viel in dem Römerbrief darüber schreibt. Ja, ich war bei dieser Veranstaltung, wo man Christen Fragen stellen konnte. Und da war auch eine Frage, warum ist so viel Streit unter den Christen? Weil ist das auch ein Kapitel, das uns hilft, das zu verstehen und das auch gute Lösungen aufzeigt. Wir haben also bisher schon gelernt, es geht vor allen Dingen darum, dass wir in Verantwortung vor Gott stehen. Und jeder steht in Verantwortung vor Gott. Und Gott ist der oberste Richter. Deswegen ist Richten und Verachten fehl am Platz. Wir fangen gleich mal an, Römer 15, Vers 1. Möchte das mal jemand vorlesen?
Ja.
Gut.
Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben.
Genau, sehr gut. Wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Also Gemeinde ist nicht Theater. Theater ist, man ist dort im Theater, man präsentiert seine Fähigkeiten und wie toll man geübt hat und wie toll man spielen kann und das hat auch alles sicherlich irgendwo seine Berechtigung. Aber wir sind das nicht. Wir sind nicht hier, um uns einander zu präsentieren, sondern wir sind hier bei der Sprechstunde, wir sind hier bei der Visite des Herrn Jesus, dessen Gnade wir brauchen. Und heute geht es also nicht um äußere Verhaltensweisen, die man mit Coaching irgendwie ändern kann. Mach das anders, mach das falsch. Nein, es geht auch nicht um was Falsches an unseren Worten und Taten. Heute macht Gott hier in seinem Wort eine Wurzelbehandlung. Und zwar geht es heute um den Kern, aus dem heraus meine Worte und Taten kommen. Es geht nämlich um unsere Herzen. Und dies, unser Herz zu erkennen, durch die Gnade Gottes, das ist eigentlich die Gnade Gottes, das Heilmittel für unsere Herzen. Ja, deswegen jetzt äußerlich was zu ändern, es bringt gar nichts. Gott macht wirklich, geht an den Kern der Sache. Und wenn ich das jetzt hier spreche über unsere Herzen, spreche auch über mein Herz. Und das, was mir im Kampf mit meinem eigenen Herz immer wieder ein Trost ist. Es gibt manchen Streit, auch unter Christen, wo man sich über äußere Dinge nicht einig wird, weil man einfach ein Punkt ist, ich bin blind für mich selbst. Und mancher Streit hätte sich erübrigt, weil nicht Gottes sein eigenes Herz erkannt hätte. Also Christinas Cousin hat mir gesagt, da gab es einen Ältester einer Gemeinde, der hatte was im Kopf gehabt, der hat die ganze Gemeinde ist kaputt gegangen, es gab einen Riesenstreit vom Zaun, über schwierige Fragen. Später hat Gott ihm mal sein Herz gezeigt. Da hat er gesagt, Geschwister, es ging gar nicht um, was weiß ich, Taufe oder die Feier oder dies oder das. Alles, was ich erzählt habe, es war überhaupt gar kein Problem, worüber wir uns gestritten haben. Es ging nur um eins. Ich war neidisch. Ich wollte Macht haben. Ich wollte, dass alles so läuft, wie ich es gesagt habe. Das waren die Probleme. Und das ist das, was Paulus hier schreibt. Nicht an uns selbst gefallen zu haben. Ich war davon überzeugt, dass ich es weiß und ich es kann und nur ich richtig bin. Das war das Problem. Nicht das, worüber wir uns die ganze Zeit gestritten haben. Erstmal können wir im Vers 1 sehen, dass Paulus sich selbst zu den Starken zählte. Wir aber, die Starken. Paulus war also der Starke. Das ist nicht Hochmut, sondern er war sich dessen bewusst, was er in dem Herrn Jesus geworden ist. Und die Starken sind nach Meinung vom Apostel Paulus oder jetzt hier in der Bibel die, die wissen, dass sie durch das Wort des Herrn von jedem Gesetz und jeder Sklaverei freigemacht worden sind. Was heißt es, sich selbst zu gefallen? Beispiel, Älteste zu Laodicea. Wahrscheinlich war der Älteste in Laodicea ein Bruder gewesen, der hat mal ernstlich und gut begonnen, im Gottvertrauen, war an Not und Verfolgung. Dann hat Gott ihm viel anvertraut. In der Not hat er gebetet, dass Gott Gnade schenkt für den Gemeindebau. Und es ist tatsächlich eine Gemeinde entstanden in Laodicea. Und die Gemeinde ist gewachsen. Und es gab wahrscheinlich dort sehr viele Gaben. Und jetzt wurde ihm immer wieder gesagt, was für ein großer Segen er doch ist. Und wie toll er doch ist. Und wie toll er alles gut macht. Und schon gerätst du hinein in Lügengedanken. Ja? Du bildest dir ein, ich bin jetzt ein besonders bewährter und erfahrener Christ. Und ich weiß ja auch mehr als die anderen. Die anderen haben das alle nicht erkannt. Aber ich habe das alles schon erkannt. Mensch, ich bin wirklich, also die anderen haben gar keinen Durchblick. Aber ich habe wunderbaren Durchblick. Ich weiß genau, wo es lang geht. Und ich weiß auch genau, wo die anderen alle schief sind. Und es stimmt alles bei mir nach außen. Und dann kommt man dahin, dass der Jesus zu ihm sagen muss, du sagst, du bist reich und bist satt und bedarfst nichts. Und dann sagt der Heiland, aber du erkennst nicht, dass du bist arm, elend, jämmerlich, blind und bloß. Alles, deine ganze Frömmigkeit, wir hatten heute von Hendrik gehört, Heuchelei, ist nur Einbildung in deiner Fantasie, es ist Spinnengewebe der Eigenliebe. Und das ist auch die große Krankheit unserer Zeit, eine Seuche, die den Mittag verderbt. Ja, dass viele von ihrem Christentum hochdenken, und eigentlich ist das, sie haben Lügengedanken von dem, was sie alles Tolles sind. Und in Wahrheit hat man es gar nicht. Ja, ein Freund von mir hat mal gepredigt, ganz offen, wir leben in einer Zeit, wo alles erlaubt ist, keine Kraft ist zu lassen. Wir brauchen die Welt lang, Alter. Kein Problem. Ja. Gut, wir sprechen über Römerbrief, Kapitel 15. Hast du eine Bibel? Kann mal jemand eine Bibel holen? Kannst du fragen haben? Gut, wir sind im Römerbrief im Kapitel 15 und wir sind in Vers 1. Und da steht, wir aber die Starken sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und uns nicht selbst zu gefallen. Und hier geht es also auch sicherlich um Streit in der Gemeinde und es geht hier um die Ursache. Und die Ursache ist, dass ich mir selbst gefalle, dass ich von mir überzeugt bin, dass ich überzeugt bin, dass ich allein richtig bin, dass ich allein gut bin und dass ich von mir überzeugt bin, dass ich ein ganz toller Mensch bin. Und ich habe eigentlich nicht mehr, wenn ich vor Gott stehe, ja, wenn wir im Licht Gottes stehen, was sehen wir dann eigentlich? Wir sehen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Ich habe nur leere Hände. Ich brauche Gnade. Ich habe nur Sünde im Herzen. Ich habe nur Elend. Ich habe Hilflosigkeit. Ich bin bedürftig. Ich brauche Gnade. Und dann stelle ich mich hin. Ich bin arm. Ich weiß alles. Ich habe alles. Ich bin ein ganz toller. Und genau das ist nicht der Punkt. Wir sind im Gottesdienst bei der Sprechstunde, bei der Visite des Herrn Jesus, der jetzt zu uns reden will, der uns jetzt beschenken will, der gerade für die Schwachen gekommen ist, der gerade die mühseligen und Beladenen zu sich ruft, bei dem sind wir jetzt. Und Stolz auf die eigene Frömmigkeit ist die Ursünde, das ist der schlimmste Stolz. Das ist aber immer ein Problem, wenn ich Gottes Segen erfahre und mir dann darauf etwas einbilde. Gott hat den Teufel gemacht. Das war mal ein wunderbarer Engel. Der war ganz ein herrlicher Engel. Der konnte auch Instrumente, Musik. Ja, der Teufel kennt die Musik allerbestens aus. Er ist der Experte schlechthin. Und dann an dem Tag, wo du dich erhoben hast, und du dachtest aber, ich bin toll, ich will jetzt sein wie Gott, und du stolz warst durch deine Schönheit, da bist du gefallen. Bruder, der André Dörfs hat es mal erzählt, ja, ist, wurde eingeladen in einen anderen Gottesdienst und dann predigt er und die Brüder, die klopfen da auf die Schulter und sagen, ich bin so gesegnet worden durch dein Wort und das war so schön und alles genau die Predigt, die wir brauchen und komm doch bitte bald wieder und das hat mich jetzt so angesprochen, so bewegt. Gott hat so zu mir geredet durch dein Wort, wunderbar, setzt sich dann ins Auto und dann sagt er zu seiner Frau, was meinst du, wie viele Männer Gottes es hier gibt? Sagt die Frau, ein weniger als du denkst. Ja, es gibt ein Gedicht, ja. Gnade hat mich schön gemacht. Na, ich komme mit meinen leeren Händen. Ich war, was weiß ich, drogenabhängig, irgendwas, keine Ahnung, oder krank. Und die Gnade macht etwas mit mir. Die Gnade beschenkt mich. Gnade hat mich schön gemacht. Schönheit hat mich reich gemacht. Reichtum ließ nach Ehre streben. Ehre hat mir Stolz gegeben. Und Stolz hat mich ins Elend gebracht. Und das Elend, das gab mir die Gnade wieder. Und so ist unser Weg. Ursache ist hier sich selbst gefallen. Bruder hat ein Gedicht geschrieben. Eitle Selbstgefälligkeit, du verfluchte Eigenliebe. Deine Triebe reißen mich durch falschen Bahn von der Bahn. Wie mein Haupt, an dem wir hangen, bis in den Tod gegangen. Er war klein und untertan. Sage mir, was willst du doch, wenn du dich so gern erhebest und bestrebest, in dir selber groß zu sein? Der allein wird vor Gottes Augen gelten, der gewohnt ist, sich zu schelten, Blindheit aber liebt den Schein. Wer hat dich so hochgesetzt, dass du andere kaum betrachtest und verachtest? Wer hat dich den Neid gelehrt, der dich stört? Mensch, wer hat dich vorgezogen? Du bist von dir selbst betrogen und dein Herz hat dich betört. Um den Menschen wert zu sein, machst du dich zum Menschen Knechte und die Rechte deines Bruders in dem Herrn schwächst du gern. Richten und heruntermachen, das sind dir gewohnten Sachen, hier du Schale ohne Kern. Furcht und Kummer und Verdruss peinigen mit vielen Schmerzen stolze Herzen oder mancher süßer Traum. Dunst und Schaum pflegt sie ganz betäubt zu machen. Und was sehen sie bei Erwachen? Nichts als Kot und wüsten Raum. Das war, deswegen sollte der von Laodicea, der Bischof, sollte erwachen. Du bist nicht reich, du bist elend, jämmerlich und bloß. Man hat mal erzählt, war jemand in Rumänien, dann sollte der predigen, stellt sich vorne hin, was er alles Tolles gemacht hat und was er alles geleistet hat und wie toll er ist und wie viel er schon weiß. Sagt irgendjemand, ey, fang mal an, über das Evangelium zu predigen. Mit einmal, das ist alles nur Geheuchel und gespielt, ich bin eigentlich gar nicht. Ich habe wirklich mal die Aussage von einem Bruder gehört, der hat gesagt, die Christen sind schlimmer als die Welt. Ich fand das lange Zeit sehr, sehr übertrieben. Die Wahrheit ist folgendes, wir Christen stehen in einer größeren realen Gefahr als die Welt. Denn wir haben einen Gegner, der versucht, uns zu Fall zu bringen. Ja? Die der Teufel hat, die lässt er in Ruhe, die hat er ja eh, aber uns hat er nicht. Uns greift er an, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er hat in unserer alten Natur einen Verbündeten. Ja, und wir empfangen in einem Zustand von Schwachheit und Elend eine geschenkte Gerechtigkeit. Meine Vergangenheit wird reingewaschen. Alle meine Sünden sind mir vergeben, weil er für mich starb. Er macht das Dunkel unserer Seele hell. Bei ihm bist du herrlich, vollkommen und schön. Du erfährst bei dem Herrn Jesus eine besondere Schönheit. Ja, und dann kommt mit einmal eine Stimme. Und jetzt bist du etwas ganz Besonderes. Jetzt bist du ganz toll. Und dann kann ich stolz werden und blind werden für mich selber. Mit einmal denke ich, ich bin doch ein ganz hervorragender, frommer, treuer, braver Christ und bin blind für meinen Charakter. Also Paul Roscher war in Rumänien gewesen und hat dort gepredigt zu den Pastoren, hat ihnen von der Schrift her gezeigt, dass es wichtig ist, dass sie Zeit haben für ihre Frauen und für ihre Kinder. Die haben angefangen zu weinen und haben Buße getan. Die dachten, ich muss meine Frau und meine Kinder vernachlässigen, um ganz für den Herrn und die ganze Zeit in der Gemeinde aktiv zu sein, haben sich für ganz toll gehalten und nicht gemerkt, dass sie in den wichtigsten Bereich ihres Lebens komplett versagt haben. Da nehme ich mich auch mit rein. Und deswegen brauchen wir immer wieder, dass Gott uns Licht gibt über unser Leben. Und wenn Gott uns Licht gibt, stehen wir mit leeren Händen: Herr, ich brauche dich, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ja, eine Kinderstunden-Mitarbeiterin hat mal gepredigt über das Gleichnis Pharisäer und Zöllner. Also der Zöllner sagt: erbarme dich über mich. Der Pharisäer sagt: ich danke dir, dass ich nicht bin wie der Zöllner. Und sie endet damit: und jetzt, lieber Kinder, wollen wir Gott danken, dass wir nicht sind wie dieser Pharisäer. So tief steckt das in uns drin. Ich bin nicht wie der. Philadelphia hat eine kleine Kraft, aber gerade darin war der Segen. Was ist der Pharisäer, das Ich im Gottesdienst? Wenn man mal Hesekiel 16 liest, genau da sagt Israel, da vergleicht Gott Israel mit einem Kind, ja, das in seinem Blut gelegen hat, das niemand beachtet hat, das da lag und das eigentlich umgekommen wäre. Und ich sah dich liegen in deinem Blut, ich nahm dich an. Ich kleidete dich, ich gab dir alles, ich beschenkte dich. Mit mir hast du alles gehabt, ich habe dich komplett versorgt. Und durch mich, durch meine Gnade bist du schön geworden und herrlich geworden. Aber als du deine Schönheit erkannt hast, bist du stolz geworden, hast dich erhoben, dachtest, du bist sonst was und hast mich verlassen und hast wohl reingeschrieben weg von mir. Deswegen ist es auch gut, wenn wir in unserem Leben Schwachheiten haben, wenn wir Nöte haben und wenn wir Kämpfe haben. Und manch einer fragt sich, warum nimmt Gott das nicht alles weg? Und die Antwort ist ganz einfach. Das sind die Dinge, die wir brauchen, damit wir davor bewahrt werden, uns selbst zu gefallen, vor Selbstgefälligkeit und Hochmut. Der Teufel war vollkommen, also ein vollkommener Engel, und er ist gefallen. Adam war auch ohne Sünde und ist gefallen. Es ist gut, wenn wir Dinge haben, wo wir einfach den Herrn Jesus immer wieder brauchen, wo wir mit unseren leeren Händen zu ihm kommen. Das Ich ist nie gefährlicher, als wenn es unter religiösen Deckmantel auftritt und sich in geistliche Dinge mischt. Lasst uns vermeiden, Gefallen an uns selber zu haben durch das Streben nach Befriedigung unserer Wünsche, unseres Ehrgeiz und unseren Interessen im Dienst für das Reich Gottes. Christus hatte nicht Gefallen an sich selbst. Und hier in dieser Selbstgefälligkeit liegt die Ursache von Schwierigkeiten unter Christen, vieler traurige Zustände, die die Einheit des Geistes unterbrechen und den Geist betrüben. Jetzt mal Vers 2, Römer 15, Vers 2. Jeder von uns gefalle den Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Es gibt ja Menschen, die sagen, man kann die Bibel nicht leben, aber tatsächlich leben wir alle die Bibel. Denn die Bibel spricht von unserem Elend, von unserem Stolz, von unserer Hartherzigkeit, von unserer Selbstliebe. Es gibt eigentlich nichts, ja, wenn ich nichts in meinem Herzen, wo die Bibel nicht darüber sprechen würde. Und hier ist eine ganz klare Aufforderung, auch für uns als Christen. Du hast die Aufgabe, wenn du kommst, wenn du mit anderen Christen zusammen bist, sei es in der Versammlung oder sonst da wo, diesen Geschwistern zum Gefallen, zum Guten und zur Erbauung. Ja, also ich wollte mal auf eine Freizeit fahren und habe mich eine angeschrieben: ja, fährst du da hin? Ja, ich fahre da hin. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da soll. Was soll ich denn da? Ja, ich überlege mir, vielleicht sind da Menschen, die mich brauchen. Vielleicht sind da Menschen, die beten, dass sie jemanden finden, mit dem sie mal reden können. Vielleicht kann ich ja ein gutes Gotteswort weitergeben. Vielleicht kann ich ja dort irgendwie eine Möglichkeit dem Herrn zu dienen. Hat sie gesagt: komisch. Ich frage mich nur, was habe ich davon? Du fragst dich, wie kann ich dienen? Jeder von uns gefallen dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Ja, wie kann ich dem anderen jetzt dienen? Wie kann ich dem anderen ein Segen sein? Wie kann ich dem anderen etwas sagen, was er vielleicht gerade braucht? Vers 3. Denn Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht: die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Also interessant ist, der Herr Jesus wird hier immer wieder als Beispiel vorgestellt. Wenn Gott etwas von uns erwartet, zum Beispiel auch im Kolosser 3, da ist das gegenseitige Vergeben, ist immer wieder der Herr Jesus der Vorbild. Wie Christus mir vergeben hat, soll auch ich vergeben. Christus hat mir alles vergeben, bedingungslos. Er starb für mich. Und ich darf auch vergeben, so wie er vergeben hat. Im ersten Petrusbrief wird der Jesus als Vorbild genommen und heißt es einfach nur: wir sollen seinen Fußtapfen nachfolgen. Auch was ganz Wunderbares. Ich weiß auf den Weg nicht, ich bin am Ende. Herr Jesus, du gehst doch voran. Geh du voran, ich folge einfach nur deinen Fußtapfen nach. Da, wo du gehst, gehe ich auch. Du gehst voran und wirst es machen. Du vermagst Türen zu öffnen, Herr. Du hast einen Weg, ich sehe gar keinen Weg. Und ich gehe ihm einfach nur hinterher. Er ist Anfänger und Vollender. Gefallen an sich selbst zu haben, bedeutet nicht nur, dass man zufrieden ist mit sich, sondern auch, dass man geht nach dem, was uns angenehm ist und unseren Wünschen entspricht und in unserem Interessen liegt. Also der Herr Jesus hatte nicht an sich selbst gefallen, heißt es hier. Und bei ihm, unserem Herrn Jesus, hätte es einen Sinn und eine Berechtigung gehabt, wenn er sich selbst gefällt. Ja, also der Herr Jesus war von, also es war kein Mensch so wie er. Ja, die sollen ihn festnehmen. Pharisäer schicken Leute, ihn festzunehmen. Und die kommen wieder und sagen, habt ihr den festgenommen? Die sagen, es hat nie ein Mensch so geredet wie er. Wir können ihn gar nicht festnehmen. Das heißt, er ist der Schönste in den Menschenkindern. Ja, er predigte mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Er hatte Worte des Lebens gehabt. Er stellt sich hin und sagt, wer durstig ist, der komme zu mir und trinke ich und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Jesus, der war ja der vollkommene Knecht des Vaters. Gott sagt, bei der Taufe, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und der hätte doch jetzt Gefallen an sich haben können und denken können, Mensch, ich bin doch ein ganz Toller, ich mache ja nicht mal alles richtig. Hatte er nicht. Hier steht, im Vers 3, auch Christus gefiel sich selbst nicht. Christus hatte kein Gefallen an sich. Er war überhaupt nicht stolz auf das, was er gemacht hat, obwohl er komplett herausgestochen hat. Ja, der hat nie jemand was Böses getan, er war ganz ohne Sünde, aber er hatte kein Zug von Selbstgefälligkeit. Ich bin aber ganz groß und ich bin ganz, wenn du angesprochen wurdest, guter Meister, niemand ist gut als Gott allein. Ja, kannst du nicht, ich kann gar nichts tun. Ich kann nur das tun, was ich meinen Vater tun sehe. Ich kann auch gar keine Worte reden aus mir selbst. Ich kann nur die Worte sprechen, die ich vom Vater höre. Der Jesus hatte keinen Gefallen an sich. Und wir? Unser geliebtes Ich spielt oft eine sehr große Rolle in unserem Leben. Vielmehr in unseren Träumen und Sehen und unsere Empfindlichkeit. Ja, jemand tastet uns an oder jemand nimmt nicht die Rücksicht, die ich meine, die er auf mich nehmen sollte. Und schon gehen wir hoch. Weil hat der Jesus nie gemacht. Ja, und wir denken immer, meine Versäumnisse sind selbstverständlich, müssen entschuldigt werden. Und das ist nun mal so in meinem Naturell. Und bei dem anderen nehme ich jede Kleinigkeit gleich wahr. Solange wir so an uns selbst gefallen haben, spielt Gott, Christus, Glauben und Liebe und Pflicht gegen Nächsten nur eine nebensächliche Rolle. Selbstverliebtheit, Eitelkeit und Wohlgefallen an sich selbst haben, kann für die Seligkeit gefährlicher sein als Trunksucht und Unzucht. Die Huren, die sind zu Jesus gekommen. Kein Problem. Die Säufer sind zu Jesus gekommen. Die Zöllner sind zu Jesus gekommen. Die Pharisäer haben gesagt, nein, wollen wir nicht. Die Pharisäer waren schlimmer. Manchmal sind die Sünden, wo wir denken, das ist ganz groß. Das ist auch für jeden Fall eine schlimme Sünde, aber gerade diese Sachen, ja, an sich selbst gefallen haben, Selbstliebe, Ich-Verliebtheit, das nehmen wir oft gar nicht wahr als Sünde. Und Zank und Streit kommen oft aus dem Bewusstsein der eigenen Vorzüge. Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also hier geht es um Ausharren und um meine Schwachheiten zu tragen. Braucht meine Frau viel Ausharren. Meine Frau trägt meine Schwachheiten schon 16 Jahre lang. Da braucht man Geduld dafür. Ja, also zu Bruder Hermann, der war in der Ukraine und da hat jemand gesagt, Gott gibt's gar nicht. Sagt er, was? Wie kannst du sowas sagen? Wenn du wüsstest, was für einen schwierigen Charakter ich habe, wie ich manchmal aus der Haut fahre und meine Frau ist jetzt schon über 40 Jahre mit mir verheiratet und du kannst sie gerne angucken, die ist glücklich, die hat keine langgezogene Sicht damit, so einen schwierigen Kerl wie ich, es muss ein Gott geben, denn ohne Gott hat sie sich jetzt gar nicht ausgehalten. Ganz einfach, schon war der Beweis Gottes da. Und hier lesen wir auch etwas von dem Zweck des Alten Testaments. Das alles wurde zuvor geschrieben. Das Alte Testament, ist ja das Alte Testament gemeint, das wurde für uns geschrieben. Da sehen wir im Alten Testament die Geduld Gottes mit Israel. Wir sehen die Männer an schwierigen, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Und wir sehen also im Alten Testament die Geduld Gottes mit Israel. Ja, wir denken auch, also jetzt hat Christina das auch mal gesagt, ja, in der Wüste unterwegs sein und Hitze, Sand, Staub und du hast auch keinen wirklichen Hausrat dabei und die Kinder schreien und dies und das und du bist immer unterwegs, immer auf diesen Wagen und immer Wüste, Wüste, Wüste. Da bist du dann irgendwann mal maulig und sagst, was soll das hier? Ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr. Fängst an zu murren und Gott hat es getragen. Er mahnt sie auch immer wieder, aber irgendwann mal, ja, und dennoch hat Gott sie durchgetragen, hat sie auch immer wieder korrigiert, das Volk Israel. Ja, dann sehen wir David, wie lange er fliehen musste vor den Saul und warten musste auf die Königskrone. Hier, wie lange er in seinen Leiden ausharren musste, bis der Herr ihn wiederhergestellt hat. Und so können wir lernen, wie auch wir manchmal ausharren. Ja, es gibt Bedrängnisse, da nimmt Gott nicht immer alles gleich weg. Gott nimmt nicht immer gleich alles weg. Aber Gott kann Kraft geben zu tragen. Und gerade im Tragen entwickelt man ja auch Muskeln. Wenn ich viel trage, bekomme ich Muskeln. Und das ist das, was Gott auch will. Dass ich lerne, etwas auszuhalten. Und gerade da sehe ich auch, wie sehr ich die Gnade Gottes brauche. Wie das Beispiel, was ich gebracht habe von der Hugenotte, haben wir gestern im Auto gehört. Sie wurde ganz hart geschlagen von den wegen ihres Glaubens. Und sie sagt, ich habe nie eine solche Seligkeit erlebt, wie in dem Moment, wo ich so geschlagen wurde. Wo Gott mir innerlich so viel Gnade geschenkt hat und mir eine solche Freude gegeben hat, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Es gibt ja auch diese Zeugnisse, dass Leute in die zur Hinrichtung gegangen sind, den Tieren vorgeworfen worden bei den Römern. Die Gläubigen haben angefangen zu singen und Leute haben sich bekehrt. Also sie sagten, das ist etwas ganz Herrliches, was Gott hier macht. Gerade in unseren Nöten erfahren wir die Gnade Gottes. Die Sterne kann man nur bei der Nacht sehen. Und Gottes Gnade sehen wir oft nur in der Nacht unseres Lebens. Dann sehe ich seine Herrlichkeit, dann sehe ich, ich bin am Ende, er ist noch lange nicht am Ende, er hat einen Weg für mich, ich kann mich an ihm hängen und er lässt nicht den los, der sich an ihn hängt. Wenn sich mein Kind an mich hängt und mich braucht, dann lasse ich ihn doch nicht los. Dass sie durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Genau, und das gibt wieder Trost. Es heißt in einer Bibel, in dem Jesaja, allein die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Und wenn du durch Nöte gehst, siehst du, ich bin nicht allein. Und du siehst auch im Alten Testament, es ging den anderen auch so. Die Psalme, ja, es gibt keine Not, die ein Mensch erleben kann, die nicht in dem Psalm irgendwie mal formuliert ist. Und wenn du dein eigenes Herz und deine Not nicht beschreiben kannst, in dem Psalm steckt alles drin. Alles. In der Bibel ist alles drin. Weil wir Trost brauchen, sind wir auch hier. Durch das Alte Testament können wir also Trost empfangen und hören Gottes Wort und wir lesen es in der Stille. Vers 5. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung gebe euch Gleichgesinnte sind zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Also zum Lesen der Schrift und zum Hören des Wortes Gottes gehört das Gebet, das ist klar. Und das eine ist, also wenn ich im Wort Gottes kann ich eine Verheißung im Glauben ergreifen? Gott sagt, ich bin bei dir alle Tage, ich ergreife das. Ja, Herr, du sagst, dass du bei mir bist, also musst du bei mir sein, denn du hast es ja gesagt. Das andere ist, was wir hier in diesem Vers sehen, ist, dass Gott etwas aufschließen muss. Der Gott ist Ausharren und der Mund für euch, gebe euch, ergebe euch. Gott kann Trost und Ermunterung geben. Und auch wenn wir die Bibel lesen, wir können uns nicht nehmen. Gott muss es geben. Gott muss uns sein Wort aufschließen. Wir sind total abhängig. Der Gott des Ausharrens und der Unterordnung, aber gebe euch. Ja, und auch der Trost und Ermutigung, es hat auch den Zweck, dass wir einander tragen. Ich bin getragen mit meinen Schwachheiten. Ich werde getragen und ich will auch den tragen, der mir auch schwierig ist. Weil du Ausharren und Ermutigung empfinden kannst, wie du das finden kannst, siehst du bei dem Herrn Jesus. Er hat sich auf seinen Erdenweg durch nichts aufhalten lassen. Mit Ausharren ist er seinen Weg gegangen, wie groß der Widerstand auch war. Und wer hat mehr Widerstand erfahren als der Herr Jesus? In der Welt gibt es keinen Mensch, in der Welt gibt es keinen menschlichen Trost. Also menschlichen Trost hat der Herr Jesus in der Welt nicht erfahren. Auch nicht bei seinen Jüngern, aber er ging weiter und er verklagte die Jünger nicht. auch die schliefen, während er betete und die verleugneten, er verklagte sie nicht. Er fand immer wieder Trost im Bewusstsein, mein Vater ist bei mir und diesen Trost brauchen wir. Das heißt im Psalm 190, Vers 92, wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, ich wäre vergangen. Ich hätte mir vielleicht das Leben genommen oder ich hätte irgendwas, wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre. Wir brauchen diesen Trost von Gott her. Gerade in Situationen, wo wir gar nicht mehr weiter wissen. Wir brauchen seinen Trost. Und er tröstet uns. Er will uns trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Vers 6, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, verherrlicht. Also Sinn auch unserer Zusammenkünfte ist, dass wir mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus verherrlichen. Deswegen ist es gut, wenn wir hierher kommen und schon getröstet sind durch Gott. Wenn wir aber nicht getröstet sind durch Gott und wir kommen hierher, ist das auch richtig, dass wir hierher kommen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, dem Herrn unser Leid zu klagen. Wir haben hier die Möglichkeit, unser Herz auszuschütten. Hannah ist in den Tempel gekommen, das hatten wir jetzt in der Kinderstunde, und war voll, ja, die war verzweifelt, die war am Ende. Die Penina hat sie gedrückt und sie beleidigt und Spitzen geworfen die ganze Zeit. Und sie hat nur noch geheult, sie konnte gar nicht anders mehr denken, ihre ganze Schmach. Sie hat sich geschämt ohne Ende, sie dachte, ich bin gar nichts wert. Und so geht sie in den Tempel und dann schüttelt sie ihr Herz aus und geht getröstet nach Hause. Und da sind wir auch hier, dass wir unser Herz ausschütten können, ja, was ich auskippe. Ja? Wenn ich diesen Becher hier auskippe, ist nichts mehr drin. Ich darf alles ausschütten und jetzt, Herr Jesus, ist nichts mehr drin und jetzt komm du rein. Wir dürfen seinen Trost und seine Worte und Verheißungen ergreifen. Gerade auch die des Alten Testaments. Und wenn du getröstet bist, kannst du diesen Trost weitergeben. Kannst du sagen, dieses Wort hat mich getröstet, Mensch, dass niemand mich aus seiner Hand reißen kann. Das ist mein ganzer Trost. Und diese Hand ist stark. Ich bin nicht stark, er ist stark. Und diese Hand will auch dich ergreifen. Und sie lässt auch dich nicht los. Und wir sind hier, um den Herrn zu verherrlichen. Das ist auch nochmal wichtig. Und zwar heißt es hier mit dem Mund, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, verherrlicht. Wenn wir Lieder singen, haben wir die Möglichkeit, mit unserem Mund Gott zu loben und zu preisen. Ja, deswegen die Lieder bitte mitsingen, zu Gottes Ehre. Wir machen uns in den Gebeten eins, wir können mitbeten. Und es heißt auch, er wohnt in dem Lobgesang Israels. Also durch den Trost, das haben wir Vers 5 gelesen, können wir gleichgesinnt sein untereinander und können miteinander Gott loben und den Herrn Jesus verherrlichen. Und jetzt ein wichtiger Vers, Vers 7. Deshalb nehmt einander auf, wie auch Christus sich aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Also der Abschnitt, jetzt endet eigentlich ein Abschnitt, der im Kapitel 14, Vers 1 begonnen hat. Im Kapitel 14, na gut, Vers 3. Vers 1. Den Schwachen im Glauben nehmt auf, das heißt schon annehmen. Und jetzt hier sind wir bei Vers 7. Nehmt einander an. Es ging ja in diesem ganzen Abschnitt über unterschiedliche Standpunkte im Gemeindesleben, wie zum Beispiel Essen und so weiter, wo es unterschiedliche Meinungen gab bei den Römern. Und der Abschnitt schließt hier, nehmt euch einander auf, wie Christus euch angenommen hat. Das ist die einfachste Grundlage unserer Gemeinschaft untereinander. Sie besteht darin, dass die anderen dem Herrn gehören und ich gehöre dem Herrn ebenfalls. Und wie ich von Herrn angenommen worden bin, will ich den anderen auch annehmen. Gott hat ihn noch angenommen, also will ich ihn auch annehmen. Die christliche Gemeinschaft hängt nicht davon ab, ob jemandes Ansichten falsch oder richtig sind. Es handelt sich nicht darum, ob der andere das Gleiche glaubt wie ich und die gleiche Erfahrung hat wie ich. Die einzige Frage ist, hat Gott ihn angenommen? Und wenn Gott ihn angenommen hat, will ich auch ihn annehmen. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn der Herr Jesus jemanden angenommen hat, dann ist er erstmal mein Bruder. Und dann habe ich auch eine Schuldigkeit, ihn zu lieben. Und damit wir einander annehmen können, sollte uns bewusst sein, wie Christus uns angenommen hat. Und er hat uns so angenommen, wie wir sind. Er wusste auch vollkommen, wie wir uns verhalten würden. Dennoch nahm er uns an. Er hat unsere Sünden für ewig weggetan, weil er sich selbst zu uns in den Tod gab. Aber unsere Eigenarten, charakterlichen, behalten wir manchmal noch. Das ist aber auch für den Herrn Jesus kein Grund, uns abzuweisen. Er nahm uns trotz unserer Eigenarten an, die bei uns noch oft zum Vorschein kommen. Und nach diesem Beispiel sollen wir einander annehmen. Das hilft uns, einander zu tragen. Ich bin getragen mit meinen Eigenarten. So ein schwieriger Kerl, soll ich nicht den anderen auch mittragen? Und wenn es mir schwerfällt, den anderen mitzutragen, kann ich manchmal beten, Herr, zeig mir mal mein eigenes Herz, dass ich mal sehe, wie ich bin. Und bin so von dir getragen, dann will ich doch mit der Geduld, mit der du mich trägst, auch dem Bruder und der Schwester begegnen. Und deswegen hat uns Gott auch zusammengestellt. Und deswegen ist es auch nicht immer einfach, damit wir ihn suchen. Aber Herr, es braucht deine Gnade, um den anderen zu tragen. Vers 8. Wenn ich sage, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Der Jesus, heißt es hier, ist ein Diener geworden. Er hat sich ganz unter das... Er hat sich ganz unter das Gesetz gestellt, das Gesetz für dich zu erfüllen, und nun wird seine Gerechtigkeit dir angerechnet und seine Verheißungen, die Verheißungen der Schrift, sie gelten dir. Also hier geht es erstmal um eine Gesinnung. Jesus Christus war der wahre Knecht Gottes und es war ihm eine Freude, Diener zu sein. Er, der ewige Sohn Gottes, hat die Gestalt eines Sklaven angenommen. Und ich kann dem Herrn zum Beispiel dienen, wenn ich Schwachheiten und Eigenarten der Geschwister trage, auch die Eigenarten meiner Kinder trage. Ja, wie oft wäre ich ungeduldig? Die Eigenarten meiner Frau trage, Dinge mittragen. Ja, Älteste in der Gemeinde werden in der Bibel verglichen mit Säulen und Säulen sind dafür da, zu tragen. Und im Epheserbrief heißt es, ertraget einander. Da geht ein Bruder in eine andere Gemeinde und sagt, und wie geht es euch als Gemeinde? Ja, wir ertragen einander. Das ist erstmal die biblische Antwort. Und die Eigenarten des Bruders erinnern dich daran, dass auch du getragen bist und dir vergeben wurde. Hier lernen wir auch etwas Wichtiges. Der Zweck seines Kommens war, im letzten Teilsatz, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Also die Verheißungen, die den Vätern, wie zum Beispiel Abraham, gegeben worden waren, sie gelten dir. Also alle Verheißungen des Alten Testaments, sie gelten dir. Du kannst sie für dich in Anspruch nehmen. Und darfst dich daran freuen. Ja? Und das sehen wir auch oft. Ja? Paulus zitiert im Hebräerbrief, Wandel sei ohne Geldliebe, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und nicht verlassen. Weil Verheißung an Josua. Und das können wir auch für uns in Anspruch nehmen. Das gilt auch uns. Ich will dich nicht aufgeben noch verlassen. Herr, du hast gesagt, du wirst mich nicht aufgeben. Darum vertraue ich dir. Vers 9. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen lob singen. Also vorher haben wir gelesen in Vers 8, dass der Jesus ein Diener der Beschneidung wurde. Und also Diener der Beschneidung ist, er wurde ja beschnitten in der wahren Volk Israel. Und zwar, und jetzt kommt der Grund, also Vers 19 erklärt uns den Grund, Vers 9 erklärt uns den Grund von Vers 8, damit die Nationen Gott verherrlichen mögen um der Begnadigung willen. Und hier heißt es, dass, sagt Paulus nochmal klar, das Kommen des Herrn Jesus war nicht nur für Israel ein Segen, sondern auch für die Nationen. Und für Gott war das Werk unseres Herrn Jesus so groß, dass er dessen Folge nicht auf Israel beschränken wollte. Er wollte, dass alle Nationen an der Barmherzigkeit Gottes teilhaben sollen, die durch den Herrn Jesus zu den Menschen gekommen ist. Das Ergebnis sollte sein, dass Gott verherrlicht und geehrt wurde. Dafür kam er, damit du ihn verherrlichst. Und dafür bist du geschaffen, dass du ihn verherrlichst und dass du ihn ehrst. Alles, dein Leben, unser Leben soll sein, ein Lobpreis seiner Herrlichkeit, ein Lobpreis seiner Gnade, mit der wir begnadigt worden sind. Und jetzt wird das in den kommenden Versen bestätigt aus vier Schriftstellen aus dem Alten Testament. Und diese vier Zitate repräsentieren das gesamte Alte Testament. Ja, das Zitat stammt nämlich aus 5. Mose 32, 43, dem Psalm 18, Vers 50 und dem Propheten Jesaja. Und in Lukas 24 sagt der Herr Jesus, dass diese drei Teile sind die Zusammenfassung des Alten Testaments, sprich das Gesetz, die Psalmen und die Propheten. Und das Zitat aus Vers 9 stammt aus Psalm 18. Und dort geht es also um die Befreiung des Überrestes aus der Hand des Feindes, die Gott bewirken wird. Und diese Befreiung ist der Anlass, den Namen Gottes unter den Nationen zu bekennen. Jetzt Vers 10. Und wiederum sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Die Folge ist im zweiten Zitat, also das ist ein Zitat aus 5. Mose, dass die Nationen aufgerufen werden, mit dem Volk Gottes fröhlich zu sein. Sie werden eingeladen, an der Freude der Befreiung teilzuhaben. Ja, das ist also ganz wunderbar. Im Wort Gottes sind so viele Schätze verborgen. Das bringt solch eine Freude. Ja, was das hatten wir heute auch schon in der ersten Stunde gehabt. Ich bin geborgen in der Allmacht Gottes. Ich ruhe in dem Wissen, ich bin in seiner Hand. Das ist wirklich Freude. Freut euch, ihr Nationen, mit seinem Volk. Es galt Israel, aber wir dürfen uns mitfreuen, weil alle diese Verheißungen uns gelten. Und alles Gute, was wir darbringen können, ist loben und danken. Und daran besteht auch der richtige Gottesdienst. Seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Gott möchte, dass wir hier fröhlich sind über dem, was der Herr Jesus für uns getan hat. Und um Gott zu loben, musst du nämlich wissen, was dir in ihm geschenkt worden ist. Deswegen ist Evangelium, Wortverkündigung auch immer, was hast du an den Herrn Jesus? Was will der Herr Jesus für dich sein? Wiederum, Vers 11, lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Im dritten Zitat werden alle Nationen und Völker aufgerufen, jeder für sich den Herrn zu loben und zu preisen. Und soweit ich weiß, ist das Evangelium jetzt schon allen Nationen bekannt, deswegen alle Nationen, also nicht allen Menschen bekannt, aber ich denke, in jeder Nation oder in jedem Land, dass es irgendwie doch wenigstens ein, zwei Gläubige gibt. Also im Alten Testament war auch schon klar, alle Nationen werden mal Gott loben. Und jetzt noch Römer 15, Vers 12. Wiederum sagt Jesaja, es wird die Wurzel Isais und der Aufstieg über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Im Vers 12 ist ein Zitat aus Jesaja, wird die Ursache unserer Freude angegeben. Und die Ursache unserer Freude ist die Wurzel Isais und das ist natürlich der Herr Jesus. Weil der Herr Jesus regiert, weil er gesiegt hat, weil wir an seiner Hand sind, weil er uns erkauft hat, ist das ein Grund zur Freude. Und es ist ein Vertrauen, das nicht enttäuscht wird und das führt zur Freude. Es ist manchmal gut, wenn wir von uns selbst enttäuscht werden, wenn wir, ich will mich bessern und es funktioniert nicht. Ich will von der und der Sache lassen und ich tappe immer wieder rein. Wir scheitern. Warum? Weil wir oft uns selbst vertrauen. Und hier heißt es im zweiten Teilsatz, Römer 15, Vers 12, auf den werden die Nationen hoffen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Und ihm vertrauen kann ich nur, wenn ich mir selbst nicht vertraue. Dann erst kann ich sagen, Herr, und jetzt vertraue ich dir, dass du mich durchbringst, dass du es machen wirst, dass du mit mir zu deinem Ziel kommst. Wir kommen mit leeren Händen, mit Zerbrochenheit und dann hoffen wir auf ihn. Er wird es gut machen. Auf ihn werden die Nationen hoffen. Das will Gott. Deswegen macht er dich schwach. Deswegen gibt es Elend, damit du es lernst, auf ihn zu hoffen. Und dann erfasst seine Treue, macht es gut mit dir, er wird mit dir fertig. Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, allen Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, du kennst bereits den Gott der Hoffnung, er ist in der Lage, dich mit aller Freude und allen Frieden im Glauben zu erfüllen. Also das eine ist, Freude und Frieden im Glauben, dass ich das natürlich bekomme, wenn ich mich auf Gottes Wort verlasse. Das andere ist, dass Gott es mir immer wieder schenken muss. Also, du brauchst dich nicht selbst aufzupuschen, dir Mut zuzusprechen. Ja, wir müssen uns jetzt nicht alle hier gegenseitig hochpushen und uns Bibelverse versuchen, da eine Stimmung zu erzeugen, wo wir dann endlich das jetzt endlich glauben und jetzt endlich reden wir uns das so lange ein, bis wir dann, nein, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Wenn ich mir selbst immer Sachen einrede, dann kann es eine Zeit lang hilfreich sein, aber sie geben keine echte und beständige Kraft. Die Kraft hat der Mensch nicht in sich. Unsere Kraft ist der Herr Jesus. Er ist Anfänger und Vollender und er muss uns erfüllen mit Freude und Frieden im Glauben. Und das tut er durch die Verkündigung seines Wortes. Der Glaube ist also kein Gefühl. Es geht hier auch nicht um eine vage Vermutung oder einen bestimmten Seelenzustand. Es geht hier einfach um eine Der Glaube ist eine Gewissheit. Ja, ich weiß, mein Jesus wird mich durchbringen. Ich weiß, sein Wort ist wahr. Ich weiß, er kann nicht lügen. Woher kommen Freude und Friede im Glauben? Wir hatten im Kapitel 10 steht, dass der Glaube kommt durch die Predigt. Ja, und gerade wenn mein Glaube schwach ist, durch das Hören des Wortes Gottes wird er gestärkt. Du hörst etwas von Gottes Wort, Gottes Tun. Du hörst sein Wort, du hörst seine Verheißung. Sie werden gepredigt, durch den Glauben erfasst du es und es kommen Freude und Friede in deinem Leben. Glauben heißt, nur auf Gottes Verheißung hin Trost in etwas zu haben, was ich nicht sehen kann. Und der Glaube soll in allen möglichen Kümmernissen ein Vertrauen auf das bloße Wort Gottes sein, während wir nur das sehen und fühlen, was bedrohlich und betrübend ist. Wie können wir dann aber Freude und Frieden haben? Ja, gerade werden Freude und Friede übernatürlich sein, dann wird die Freude das Werk Gottes sein. Und ein solches Gotteswerk wünscht der Apostel Paulus uns hier. Glaube ist nicht der Folgen schweben, aber Glaube ist gegen alles fühlen, Gott alle Dinge zuzutrauen. Und der Glaube bewirkt dann, das heißt auch, diese Hoffnung. Eine solche Hoffnung ist die größte Kraft im Christentum. Sie gibt Lust und Kraft zum getreuen Lauf in den Kampf, der uns verordnet ist. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Unser Friede und unser Wachstum im Guten werden unausgesetzt durch den Wahn behindert, dass wir selbst etwas tun können. Der Wahn der eigenen Kraft steckt so tief in unserer Natur, dass das das größte Hindernis für das Werk Gottes in uns ist. Glaube entsteht da, wo ich am Ende bin. Da erfüllt mich Gott. Ich bin am Ende. Mit einmal kann ich etwas erfassen. Auf Vers 14, ich bin aber überzeugt, meine Brüder, auch in Bezug auf euch, dass ihr voll Gütigkeit seid, erfüllt mit Erkenntnis und fähig, einander zu lernen. Gütigkeit und Erkenntnis sind Dinge, die du nicht für dich behalten solltest. Du kannst mit Gütigkeit und Erkenntnis anderen dienen. Zurechtweisen bedeutet, jemanden zurückzubringen, der auf irgendeine Weise einen verkehrten Weg geht. Und es ist ein Beweis der Gütigkeit und der Erkenntnis, wenn wir aufeinander Acht geben. Ja, fähig einander zu ermahnen mit Gütigkeit und Erkenntnis. Und hier ist also auch oft ein Problem, ja, eine Fähigkeit einander zu ermahnen. Klar, wenn ich jetzt vorhin war, war irgendwie eine Situation, der Ben saß da vorne, Elias fängt an mit Hula-Hoop-Reifen, da fliegen irgendwie die Reifen auf Ben fängt an zu weinen und das alles vor dem Gottesdienst. Da war ich schon, da habe ich auch zu krass reagiert. Ja, ich habe also Elias gleich beschuldigt. Er sagt, Papa, ich kann doch gar nichts dafür. Ich musste mich dann wieder bei dem Elias dann entschuldigen, dass ich einfach zu krass reagiert habe. Also ermahnen ist nicht, wenn mir alles rausplatzt und ich mal um mich schreie, darum geht es hier nicht, sondern hier ist ermahnen etwas, dass jemand voll Gütigkeit und Erkenntnis ist. Gütigkeit, gut ist der, der um seine eigene Schlechtigkeit weiß. Ja, und der weiß, ich habe auch blinde Flecke und in dem anderen sehe ich mich auch selbst wieder und die Falle, in die er gerade reintappt, ist die Falle, die ich auch immer wieder reingetappt bin und wieder reintappe und jetzt zeige ich ihm etwas auf, wo ich ihm helfen will. Mensch, ich will dir helfen, dass du da nicht mehr reintappst, dass du nicht noch mehr Schaden machst. Sünde schadet uns ja. Und die Bibel zeigt oft das Wesen der Dinge eigentlich auf. Sie zeigt auf, was Sünde mit uns tut. Sie zeigt auf, wie Sünde zerstört und wie Sünde uns eigentlich in eine Richtung bringt, wo wir gar nicht mehr den Absichten Gottes entsprechen können. Die Bibel zeigt auf Neid und Hochmut. Und sie zeigt auf, warum die Sünde so hässlich ist. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich zu dem anderen mal hingehen. Gütigkeit und Erkenntnis. Mensch, guck mal, das und das machst du jetzt gerade. Denkst du, dass das so richtig ist? Und es ist schön, wenn wir uns im Gottesdienst hier zurüsten lassen, auch dem anderen mal etwas sagen zu können und biblisch in Gütigkeit und Liebe ermahnen zu können. Und alles hat die Grundlage, dass wir uns selbst nicht gefallen und dass wir Christus kennen, dass wir in seiner Gerechtigkeit gekleidet sind, dass ich getragen bin. Und dann bin ich fähig, auch den anderen zu ermahnen, zu ermutigen, wie ich ermahnt und ermutigt worden bin von Christus. Amen. Gut, wollen wir aufstehen, gemeinsam beten.